eine Freude aus. Wir sagen, juhu, jetzt haben wir was zu tun, wir gehen jetzt raus bei euch. Lasst euer Herz dafür weich werden. So merkt ihr, dass eine Seite des Autos total bedeckt ist von einer dicken... Die andere Seite war mit der Sonne beschienen. Da ging es ziemlich leicht. Ich so, yippie, ich komme doch noch pünktlich an. Und ich will dir Mut machen, dass du Gottes Wahrheit als dein Licht auf dein Herz scheinen lässt. Vielleicht hast du auf deinem Herzen eine Kruste und denkst, nee, dieses Senden, das ist für mich nicht schön, ich mag das Thema gar nicht. Lass das Licht Gottes draufscheinen und den Rest von ihm abkratzen. Und ich will dir dabei auch Mut machen, nicht gegen Gott da anzukämpfen. Gott ist unser falscher Feind dabei. Das Thema hat eigentlich einen besseren Ruf, als es wirklich den Anschein hat. Und ich will euch an diesem Vers eigentlich deutlich machen, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie in die Welt gesandt. Da ist der Fokus erstmal auf wen? Auf eine Person und nicht auf das Thema selbst. Senden ist kein Thema, senden ist eine Person. Öffne dich für den Sender. Lasst uns deshalb nochmal beten. Ich danke dir, Vater, so sehr, dass du uns sendest, dass du uns mit einer Aufgabe bedienst und sagst, ich sende dich und ich bin dein Fürsprecher, ich bin dein Gott, ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Herr, ich bin dein König, ich überwinde alles mit dir. Machst du diesen Schritt für mich, mit mir? Und ich danke dir so sehr, dass du uns darin befähigst und heute nochmal dein Herzensthema aufzeigst. Und wir wollen unser Herz für dich, für den Sender, für den Schöpfer, für den Gestalter und für den Botschafter öffnen. In Jesu Namen. Amen. Danke euch. Wir sind in der letzten Predigtphase, nämlich Senden von Erreichen, Prägen, Senden der Gemeindemission. Dabei zückt gerne eure Handys raus, eure Schwerter, eure Bibel, was auch immer ihr mithabt und schaut da rein. Wir gehen da hinein in diese Predigt Senden. Senden ist ja schon jede Woche angeklungen und man pickt sich so vielleicht von diesen drei Missionsteilen das Beste so raus. So ist mein Lieblingsthema, ist vielleicht eher erreichen, ich will eher erreicht werden. Es ist schön, da ist nur noch Gott und ich, da geht es eher um mich. Aber in dem, das, was wir letztendlich lieben, da ist immer ein Gegenpart dabei. Wir lieben es, Christen zu sein, aber uns senden zu lassen, na, da war vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen. Wir lieben Ehe, aber sobald es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, lieben, zum Beispiel, ich mochte Fußball spielen, aber als ich auf der Bank saß, da war es mit der Liebe schnell vorbei. Oder ich liebe es auch zu arbeiten und manchmal muss man Überstunden machen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und das sind überall so negative Gegenstücke da. Was sie vereint, all diese negativen Gegenstücke, ist, dass es extern ist. Das sind äußerliche Einflüsse, die auf einen einwirken und ein bisschen herausfordern und uns leicht ermutigen. Und ich glaube, beim Thema Senden, da läuft, glaube ich, bei euch so einige Kopfkinos durch, wo viele negative Situationen euch einfallen. Wie spreche ich ihn an? Wie mache ich das? Was denkt er über mich? Und ich glaube, das ist wirklich ein Repertoire an Möglichkeiten, die du auflisten kannst. Und da lassen wir uns ziemlich leicht entmutigen. Was ist also wichtig? Und ich denke, eins, was sehr wichtig ist, ist eine Vision zu haben. Das ist jetzt nicht das Thema, sondern es führt gleich dorthin. Wieso ist Vision wichtig? Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Ein Kind, was eingeschult wird, ist da das Intellekt eines Kindes wichtig, um eingeschult zu werden? Eigentlich nicht. Was ist denn da noch wichtig, wenn du eine Ausbildung machst? Ist da die Qualifikation wichtig gleich am Anfang? Ist es nicht. Wenn du Familienplanung machst, ist da dein Freundeskreis wichtig? ist auch nicht wichtig. Alles externe Faktoren, die nicht wichtig ist. Es gibt aber eins, was wichtig ist. Bei der Einschulung, bei der Ausbildung, bei der Familienplanung oder Gemeindegründung ist Motivation wichtig. Du musst motiviert sein, um Probleme zu widerstehen, wenn da ein Unbehagen da ist, sagen, das macht mich nicht nieder, wenn eine Enttäuschung ist, weiterzumachen. Aber diese Motivation soll und darf aus einer Vision hervorkommen. Und jede Motivation, meine ich, entspringt aus einer Vision. Ein kleiner Test. Ihr habt alle mal eine Ausbildung gemacht, Studium, Schulbildung, Ausbildung, wie auch immer, Universität. Und da sind manchmal Klausuren, manchmal schwierige Zeiten da. Was motiviert euch? Motiviert euch ein negatives Szenario? Ich will nicht arbeitslos werden. Oder motiviert euch, das ist mein Traumjob. Darauf schaue ich. Und egal, was eigentlich meine Situation momentan ist, ich weiß, das ist nicht das Ende meiner Geschichte. Ich weiß, da geht's noch was Übergeordnetes. Und das ist meine Vision. Das ist etwas Größeres. Und deshalb ist es wichtig, eine positive Vision zu entwickeln für eine positive Motivation. Und darum geht es heute. Ich will euch Gottes Vision zeigen fürs Senden, woraus ihr eure Motivation hervorkommen lassen könnt. Und ich werde euch zeigen, dass da auch Gottes Motivation in seiner Vision gibt. Deshalb schauen wir uns das ganz große Bild heute mal an, das ganz große Ganze vom Senden. Wieso sendet uns Gott eigentlich? Was hat er damit vor? Und schon in der Gemeindemission, erreichen, prägen, senden, sehen wir ein Prinzip, sehen wir eine bahnbrechende Erkenntnis, hoffentlich auch für dich, über Gottes Motivation für dich ganz persönlich. Zuerst ist es ja erreichen, da steht nur noch du und Gott im Vordergrund. Das ist so, wer bin ich? Was mache ich hier überhaupt? Ich bin geliebt, Gottes Herz lernst du mehr kennen. Und das machst du vor allem in Anbetung, im Lesen im Wort, stille Zeit, Lobpreis, Gebet. Und danach geht's in die Charakterschule. Da stirbt einiges von dir, was von deinem alten Ich da war. Und deine Gesinnung, deine Einstellung wird mehr und mehr verändert. Aber das vor allem in Kontakt mit anderen Menschen. Du, andere Menschen und Gott. Ihr kommt in Kontakt in der Kleingruppe, im Dienst, in der Gemeinde. Du wirst geschärft. Ja, ein bisschen unbequem, aber ich weiß, die Unbequemlichkeit wird mir zugutekommen, weil ich darin wachsen werde. Und dann geht's zum Senden. Und da ist der Fokus ein ganz anderes. Da bist du gar nicht mehr da. Da ist der Fokus nur noch auf den anderen Menschen. Der andere Mensch und Gott. Wieso? Weil der Zweck von Senden ist, nicht, dass du in den Himmel kommst. Senden heißt nicht, ja, ich sende dich jetzt in den Himmel. Senden heißt, du sendest den Himmel hier auf Erden. Himmel auf Erden, das soll geschehen. Das ist der Zweck, weshalb du erreichst und geprägt worden bist. Damit du der Welt den wahrhaftigen, lebendigen Gott erlebbar und erfahrbar machen kannst. Und das nenne ich die Diät des Johannes. In Johannes 3,30, die sich selbst Paulus zu eigen gemacht hat. Da dachte man, diese Diät finde ich gut. Galater 2,20 sagt, ja, weniger von mir, ich muss abnehmen und mehr von Jesus. Jesus muss zunehmen in meinem Leben. Und ihr seht ganz am Ende, wer steht da im Fokus? Ist Jesus Christus. Jesus, unsere Vision. Jesus soll und ist unsere Vision und soll es unsere Vision sein, woraus sich unsere Motivation, entspringt. Jetzt gucken wir mal, wie Jesus gemacht hat, dass er immer motiviert wurde und blieb, trotz Widerstände, trotz Enttäuschung, trotz Unbehagen. Wie macht er das? Und da lesen wir in Johannes 5,19 seine Antwort. Ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater sieht. Was immer auch der Vater tut, das tut auch der Sohn. Sieht, ist der Schlüsselbegriff. Er macht nur das, was er sieht. Worauf schaust du? Schaust du auf die Umstände? Machst du nur das, was die Umstände von dir verlangen? Schaust du auf deine Gefühle? Machst du nur das, was deine Angst von dir verlangt? Schaust du auf das, was der Vater tut, wie Jesus es getan hat? Dann wirst du befähigt. Dann bist du ermutigt. Dann hast du seine Vision, die über den Umständen steht und dich dann auch beflügelt, hindurchzugehen. Und Jesus sagt hier auch, von sich aus kann er nichts tun. Das muss uns auch mal bewusst sein. Wir können nichts. Jesus kann nichts. Das muss ich mal auf die Zunge zergehen lassen. Jesus kann nichts. Der hat keine Kraft, keine Vollmacht. Er ist nicht befähigt. Solange er aber nicht auf Gott schaut, dann kann er alles. Dann ist er bevollmächtigt. Dann hat er wieder Kraft und Macht. Wie sehr müssen wir dann auch auf Gott schauen, auf Gottes Vision und unser Fokus beibehalten? Wenn wir die Lebensquelle zu Gott nicht mehr im Fokus haben, haben wir nur noch die Lebensquelle unserer Enttäuschung. Und diese Quelle versiegt sehr, sehr schnell. Und das will ich euch erstmal im Klaren zeigen, dass eine falsche Motivation von uns uns gar nicht mehr motiviert, Gottes Vision auszuführen. Das können wir gar nicht. Und diese Gefahr bewahrheitete sich im Alten Testament. Da war ein Volk in Babel, das eine falsche Situation verfolgte. Und bevor wir in diese positive Motivation reingehen, gucken wir uns mal an, was eine falsche Motivation ist. Und dieses Volk, das hat sich zum Ziel gesetzt, eine Stadt zu bauen und einen Turm. Und dann lesen wir Folgendes. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Die Stadt mit dem Turm zu Babel zeigt letztendlich unsere Grenzen eigener Motivation auf. Dass wir letztendlich mit dem, was wir vorhaben, nicht weit kommen. Mit dem, was wir uns in den Sinn gelegt haben, ziemlich schnell erschöpft ist. Es fällt auf, dass erstmal das Volk Babel die Stadt aus sich selbst heraus erbaut hat, für sich selbst erbaut hat und um sich selbst herabgebaut hat. Da wird kein Wort verloren, ja, zu Gottes Ehren oder Gott hat es uns aufgetragen, nein. Und ihr müsst euch bewusst sein, dieses Volk war zu einer Geschichte da, nach Noah, also nach der Arche Noah und bevor Abraham ausgesandt worden ist, um Vater Israels zu sein. Und dazwischen ist dieses Volk Babel. Und sie bauen diesen Turm und bauen diese Stadt mit eigener Absicht, aus eigener Motivation heraus, wo sie nur auf sich selbst zentriert sind und Gott total außen vor lassen. Hier finden wir eigentlich ziemlich schnell heraus, dass unsere eigene Grenzen, unsere eigene Motivation uns Schranken setzen kann. Dass unsere Motivation nur so weit reicht, wie es unser Bedarf es erlaubt. Wenn unsere Bedarfe auserfüllt sind, dann habe ich keine Motivation mehr. Was war das Bedarf von Babel? Wir wollen eine Stadt bauen, einen Turm in einem kleinen Fleck der Erde. Es wird dann ziemlich schnell errichtet. Der Bedarf ist nicht mehr da, es ist erbaut, die Motivation ist weg. Was ist dein Bedarf vielleicht hier in der Gemeinde? Ich habe einen Bedarf zu beten. Du betest 20 Sekunden. Ich fühle, mein Bedarf hat sich erschöpft. Ist gut. Ich will nicht mehr, brauche ich nicht. Oder Bedarf ist, Menschen zu treffen. Du gehst ein-, zweimal in die Kleingruppe, brauche ich nicht mehr. Dein Bedarf, deine Motivation ist hinüber. Deine Motivation reicht aber auch nur so weit wie zu deiner nächsten Enttäuschung. Im Babel steht eigentlich vor der Tür, die Enttäuschung vor der Tür, nämlich der Turm wird zerstört, die Stadt wird zerstört. Im nächsten Vers lesen wir, dass die Menschen in die ganze Welt versandt worden sind und dass die Stadt nicht weitergebaut wurde. Und da hört schon auch die Motivation auf. Vielleicht auch bei dir, dass du enttäuscht wirst. Du betest für etwas. Du betest für Erweckung. Du betest vielleicht für dich selbst. Du betest für einen anderen. Es funktioniert nicht. Es hat nicht das erhoffte Resultat. Und im schlimmsten Falle entmutigst du noch deine Geschwister. Bete doch nicht. Bringt nichts. Hör auf damit. Ja, wer bist du? Die Motivation ist da am Ende. Und deine Motivation ist am Ende, wenn sich deine Vision erfüllt. Bei Babel war ihre Motivation, einen Namen zu machen. Stellt euch vor, wir hätten die Motivation, unsere Ortsgemeinde einen Namen zu machen. Brückenstraße, FCG Bielefeld, das ist die wahre Gemeinde. Hier wird die Wahrheit nur gepredigt. Das wäre genau, was Babel machen würde. Aber ich bin froh, dass unsere Vision nicht so ist, denn ich sehe Früchte dieser Vision, dass wir eine Vision haben für OWL, dass Gütersloh, die Gemeinde in Gütersloh entstanden ist und dass die Gemeinde in Herford in Planung ist und noch viele andere Gemeinden noch hervorkommen werden, weil wir diese Vision haben, weil sie Vision Gottes sind und nicht unsere eigenen Visionen. Wir erkennen sehr schnell, ob es unsere eigene Vision ist oder Gottes Vision. Unsere eigene Motivation ist, ich will haben. Ich will meine Bedarfe decken, meine Begeisterung haben und ich will meine Vision erfüllen. Sobald du das aussprichst, merkst du gleich, ups, bleib mal erstmal kurz stehen und frag dich, ist das auch Gottes Vision? Ist das Gottes Motivation für dich? Es geht nicht darum, immer etwas zu bekommen, dann verlierst du ziemlich schnell deine Motivation und deine Lebensfreude. Es geht darum, es zu teilen, auszuteilen, ein Segen zu sein. Dann wirst du schnell merken, Menschen erfreuen sich daran und du erfreust dich an ihrer Freude und es entsteht eine Gemeinschaft. Also wie kommen wir in diese Umstandsmotivation raus hin einer Ewigkeitsmotivation? Wie machen wir uns eins mit Gottes Motivation in unserem Leben? Und darauf gehen wir jetzt ein. Wenn du Gottes Bedarfe kennst, Gottes Willen kennst, wenn du Gottes Freude für dich ergreifst, wenn du enttäuscht bist, wenn du von seiner Begeisterung neu eingenommen wirst und wenn du Gottes Vision im Blick hast, wenn du darauf schaust, was er vorhat, sodass du deine Motivation in den Höhen, Tiefen, Breiten und Weiten seiner Vision ausfüllst. Also was hat Jesus Gott tun sehen, damit er nicht wie Babel endet, und was tun wir? Und da lasst uns mal hineingehen in diese drei Bereiche, nämlich Bedarf, Freude und Vision von Gott, die seine Motivation uns beschreiben. Gottes Bedarf ist tatsächlich, dass er eine Sehnsucht hat, eine Sehnsucht, alle Völker zu erreichen. Es gibt gar kein Volk auf dieser Welt, gar kein Mensch auf dieser Welt, dem es ihm total egal ist. Ja, manchmal degradieren wir Gott zu einem Gott Israels. Er ist nun Gott Israels. Er will nur die Israeliten und die Juden erreichen. Das stimmt nicht. Er ist kein Stammgott, ein Stammesgott, den wir immer so sagen. Er ist ein Gott der Menschheit. Zuerst hat Gott was erschaffen? Israel? Nein. Er hat das Universum erschaffen. Dann kam Israel? Nein. Dann kam erstmal die Erde. Und dann kam Israel? Nein. Dann kam Adam. Gott ist ein Gott des Universums, der Erde und Adams. Das heißt der ganzen Menschheit. Und nicht nur Abrahams. Und es ist immer wieder ein Trugschluss, immer zu sagen, nein, Gott ist nur von Gott an Israel. wenn es so sein würde, dann würde sich, glaube ich, Gott Israel irgendwie eine Insel aussuchen und sagen, Abraham, ich schicke dich auf eine Insel, da bist du geschützt vor Angriffen, da kannst du dich sonnen, dann ist es dir gut gehen lassen. Aber Gott hat Israel wo positioniert? Zwischen Afrika, Europa und Asien? Was? Von so vielen Völkern umzingelt, wieso denn das? Weil er sie erreichen möchte. Wenn er sie nicht erreichen möchte, hätte er sich eine Insel ausgesucht in der Karibik. Aber nein, er will sie mitten reinstellen in die Welt, um die Menschen zu retten. Und das hat Jesus auch so betont. Er hat sich selbst als was bezeichnet? Als der Heiland der Welt? Nein. Er hat sich als den Heiland Israels benannt? Nein. Er hat sich als den Menschensohn benannt. 40 Mal in der Bibel, über 40 Mal. Den Menschensohn. Der Heiland der Welt. Und selbst in seiner Stammesfamilie sehen wir, dass Gottes Plan mit Jesus es war, Heiden zu erreichen, Menschen, die Gott gar nicht kennen. Es werden in seiner Stammesgeschichte 5 Frauen benannt. 5. ist Maria. 4 davon sind nicht israelitischen oder jüdischer Abstammung, sondern heidnischen Ursprungs. Hammer, was für ein Herz er hat. Und das machte immer wieder klar, die die Psalmen zeigen auf, dass er hinter allen Völkern her ist. Er will das, zum Beispiel im Psalm 117, alle Völker und alle Nationen in Lobpreis aufschreien hin zu Gott. Was für eine Prophetie. Im Psalm 66 wird das ebenfalls gesagt, dass die ganze Welt ihn anbete und ihn Lob singe. Und wenn du denkst, das reicht nicht, ob Gott wirklich hinter allen Menschen her ist, es gibt 16 Bücher der Schriftpropheten, der Propheten. Über 50% der Schriftpropheten, der Bücher der Schriftpropheten, also 9 davon, sind nicht an Israel gerichtet. Die sind alle an die Welt gerichtet. Die adressieren die Heiden. Die Bücher von Obadja und Nahum sind ausschließlich an andere Völker gerichtet, an Ninive und an Edom. Und selbst das Buch in Daniel, Kapitel 2 von 7, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist auf Aramäisch geschrieben. Wieso schreibt man auf einmal Aramäisch? Ganz halt Hebräisch und dann, war dann anderer Autor? Nein, ist derselbe Autor. Aber weshalb macht das Gott? Weil er die Heiden erreichen wollte. Die sprachen nämlich Aramäisch. Und das ist großartig, das begeistert mich, zu sagen, wow, okay Gott, ich will, dass mein Herz mit deinem Herz in Einklang ist und ich will mich da auch ausstrecken und ich will, dass dein Herzenswunsch mein Herzenswunsch wird. Jetzt werden über 50% der alttestamentlichen prophetischen Bücher mit Heiden, an Heiden adressiert. Wie viel Prozent in deinen Gedanken richtest du dich eigentlich mit dem Herzensthema Gottes, andere Menschen zu erreichen? Sind das auch über 50%? Oder denkst du eher viel mehr an dich selbst, an meinem Heilen, meinem Segen, meine Vollmacht, meine Befähigung, mein Leben? Oder sind das wie in der Bibel über 50%? Andere Menschen, andere Völker, andere Stämme, andere Sprachen, andere Kulturen. Wow. Das ist Gottes Sehnsucht. Ja, das ist auch sein Bedarf. Weil wir 17.000 Völker haben und 7.000 davon sind noch total unerreicht. Und was macht er nun? Sie erreicht ihn und sagt, ich Gott, ihr Volk. Das machen wir manchmal zu anderen Menschen. Ich Christ, du Moslem. Ich Christ, du nicht Christ. Und das ist nicht, was Gott möchte. Er möchte, dass du dein Gegenüber absolut segnest mit allem, was er dir gegeben hat. Mit allem. Finanzen, Worte, Ermutigung, Gebet, alles. Egal, was du hast. Und das führt hin dazu, dass du gesegnet bist, um zu segnen. Du bist ein Gefäß, was ausgegossen wird. Das, was du hast, wird dann irgendwann mal langweilig für dich. Ich bete alleine, prophezei über mein Leben alleine, spreche Heilung über mich alleine, wird irgendwann mal langweilig. Aber diesen Segen, den du hast, die Befähigung ist für andere da. Und erst da kriegt es eine Dynamik, die dich motiviert. Und in 1. Mose 12 lesen wir, wie Gott einen Bund geschlossen hat mit Abraham, wo dieser Segen stark hervorkommt. Der Herr sagte nämlich zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe, verlass deine Familie, deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeige. Ich will dich segnen und ich will dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. Auch dir soll sichtbar werden, an dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. 75 Jahre hat Gott ihm gesagt, zieh aus, du hast schon Kraft. Ich glaube, eine Person, die 75 Jahre alt ist und sich nochmal neu aufmacht, ich glaube, der guckt nicht auf die Umstände und sagt, oh, ich habe schon so viele Freunde hier, was soll ich mit meinem Haus machen? Gott sagt, nimm deine 7 Sachen und zieh los. Und vielleicht fühlen sich von uns, ob jung oder alt, einige innerlich zu alt, der Zug ist abgefahren. Du kannst, und das will ich über dir prophezeien, immer noch Vater und Mutter eines Volkes sein. Du bist Vater, Mutter eines Volkes und kannst sie zu Jesus Christus führen. Durch Gebet oder durch Begegnung. Die Völker kommen sogar hier zu uns her. Und du kannst sie in eine Begegnung mit Gott führen. Das heißt, Gott bringt diese Länder hierher. Wir müssen gar nicht mehr rausziehen. Merkt ihr da was? Jetzt, weil wir hier bleiben wollen, bringt er uns die Welt hierher. Und jetzt dürfen wir ihnen ein Zeugnis sein. Und diesen Segen für sie weiter wirklich an sie weitergeben. Nur hier merken wir, dass das, was wir hier lesen, uns ziemlich bekannt vorkommt. Ich will eine große Nation machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. Das haben wir doch schon mal in Babel gelesen, oder nicht? Wir haben auch gesagt, wir wollen eine große Nation sein. Unser Name soll berühmt sein. Deshalb ist dagegen erstmal nichts entgegenzutreten. Also es ist erstmal nichts Schlimmes, eine Nation zu bauen, einen berühmten Namen zu haben. Aber die Frage ist, woher kommt die Motivation her? Hier ist es, dass es bevollmächtigt worden ist. Ich will dich segnen. Ich will dich zum Stammesvater machen. Ich will dir zeigen, wo es lang geht. Und wie oft verrennen wir uns in ich will. Nicht was Gott will, sondern ich will. Und das sehen wir bei Babel, dass sie auf sich selbst zentriert waren und die Motivation schnell im Nu war und ihre Vision zerstört wurde. Und Jesus, jetzt fragt man sich, ja, das ist ja von früher, das hat ja nichts mehr mit uns zu tun, Israel war gesegnet, sind wir es genauso? Jesus hat diesen abrahamitischen Bund aufgegriffen in Matthäus 28, 19 und gesagt zu seinen Jüngern, zieht los in alle Welt und macht alle Nationen zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da spricht er diesen Auftrag nochmal aus und sagt, ja, zieht los, gut, ich sende dich. Er hat ganz bewusst diesen Segnungscharakter rausgeholt. Ja, ich segne dich und will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich zu einer starken Person machen. Er lässt dir da erstmal raus, weil er ganz genau weiß, die Jünger werden sich nur das Beste herauspicken und sagen, ja, die Segnung nehme ich mit, aber ich zeig's niemanden. Aber Gott sagt, geh raus. Ich will, dass ihr wisst, dass ihr gesegnet seid, um zu segnen. Das heißt, wir sind dazu berufen, in andere Menschen hinein zu investieren. Wir sind berufen, als eine Ekklesia zusammenzukommen und Gottes Wegweisung zu empfangen. Wisst ihr das, wenn wir hier immer als Versammlung zusammenkommen, dass wir eine Ekklesia sind? Und Ekklesia hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Im Deutschen heißt das die Herausgerufene. Du bist herausgerufen aus der Masse. hier hinein in die Versammlung, um von Gott zu hören, von ihm zu empfangen und das auszuführen in deinem Alltag, was du von ihm gehört hast. Eigentlich hat das einen politischen Hintergrund, die Ekklesia. Ekklesia war eine Versammlung von Menschen, vor allem in Griechenland, von wahlberechtigten Bürgern, die eine demokratische Entscheidung herbeiführen. Die demokratische Entscheidung wird entschieden durch dem, was sie in ihrem Sinn haben, was sie für sie am besten ist. Wie bei Babel sehen wir auch, was in ihnen in Sinn kommt, das wollen sie machen. Ihnen wird nichts unmöglich sein. Da ist extrem viel Hochmut da, extrem viel, ja, das, was ich mir gerade fühle, das, was ich mir gerade zusammengereimt habe, das ist so das Beste. Aber wer weiß von euch, dass das, was gerade einen in Sinn kommt, nicht immer wieder das Beste ist, nicht immer zum Vorteil für einen selbst ist. Aber das ist die Ekklesia im Griechischen, wo eine Versammlung da ist und eine demokratische Entscheidung herbeigeführt wurde, wo die Menschen meinten, das wäre das Beste für mich. Und das nennt sich heute Demokratie, die Weisheit der Mehrheit, aber die Ekklesia Tehou Tohu, nämlich Gottes Versammlung, ist nicht die Ekklesia des Politischen. Das heißt, es ist keine Demokratie. Wir haben keine Demokratie hier. Wahrscheinlich schrecken einige auf und so, was mit meinen Rechten und so weiter. Nee, wir sind hier zusammen, um von Gott zu erfahren, was er will. Nicht, was die Mehrheit möchte. Wenn die Mehrheit Angst hat, ja, dann möchte die Mehrheit am liebsten hier bleiben und sind um ihr eigenes Heil besorgt und nicht um den Heil der anderen Menschen. Weil die Mehrheit Angst hat und das ist die Weisheit der Mehrheit gilt, sagen wir bleiben hier. Wir versammeln uns hier nicht in einer Demokratie, sondern in einer Theokratie, wo Gottes Wille unsere Weisheit ist und wo wir von ihm einen Weg gebahnt bekommen, wo es lang geht. Und da sind wir berufen als Ekklesia. Wir haben unsere Daseinsberechtigung ist deshalb da, weil wir andere Menschen von Gott erzählen. Deshalb treffen wir uns hier. Nicht nur für deinen eigenen Heil. Dann, wenn das so wäre, dann verkennen wir die Motivation Gottes. Motivation Gottes ist nicht nur noch mehr Segen, noch mehr Segen, noch mehr Segen, noch mehr Segen. Ja, macht er, aber zu einem bestimmten Zweck. Ich will sagen, dass du jetzt die Ekklesia bist. Du bist eine mobile Ekklesia. Und wenn du rausgehst zu anderen Menschen, dann begegnen sie in der Ekklesia wen? Gott. Wieso begegnet man in der Ekklesia Gott? Ekklesia hat auch das Synonym Tempel. Und ein Tempel wurde damals eingeweiht von König Salomon. König Salomon hat einen Riesentempel aufgebaut für Gott, aber mit folgenden Worten, nicht für meinen Segen, sondern zum Segen anderer Menschen. In Könige 1. Könige 8,43 spricht er aus, und sagte, dieser Tempel soll ein attraktives Anziehungsort für Heiden sein, damit alle Völker auf der Erde dich als den wahren Gott erkennen. Wow. Das heißt, wir sind eine mobile To-Go-Tempel, wo wir, egal wo wir hineingehen, Gott erfahrbar machen für andere Menschen. Das heißt, du bist eingeweiht. Lässt du dich für diese Verantwortung rufen? Für dich mobilisieren, lässt du dich darin mobilisieren und auch ergreifen in Gottes Freude, nämlich andere Menschen zu segnen. Gottes Begeisterung und Liebe ist es, nämlich sie zu segnen. Und das hat er durch den abrahamischen Bund, dass du gesegnet bist, bekräftigst und dass du ein Tempel bist zum Segen anderer. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Nämlich all das macht er, nämlich auf eine große Vision hinausreichend. All diese Anstrengungen Gottes, alle Völker zu erreichen und sie zu segnen, macht er mit einem Zweck. Und diese Vision hat Johannes bekommen. Er hat in den Himmel geschaut und Gott hat ihn offenbart, was da passiert. Und er findet Folgendes vor. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen, allen Völkern, allen Menschen, aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gefüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmenzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Herrn, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Gott träumt von allen Völkern, allen Stämmen, allen Kulturen, dass sie zusammenkommen und die Palmenzweige wedeln. Und ich will dich fragen, ob du auch einen Palmenzweig in der Hand hast und mit deinen Geschwistern aus allen Kulturen, allen Völkern, allen Sprachen. Wir müssen nicht weit hinausschauen außerhalb der Gemeinde. Auch in unserer Gemeinde, auch hier und heute, sind Menschen aus unterschiedlichen Kulturen da. Betest du mit ihnen Gott an, so wie es von dem Himmel gemacht wird? Oder distanzierst du dich eher von denen, weil du sagst, ich kann mit denen nichts anfangen, die haben einen anderen Hintergrund, andere Sprache, ich spreche nicht Deutsch, ich bin da ein bisschen anders, ich bin da ein bisschen bequemer. Dann hältst du keinen Palmenzweig in der Hand, sondern ein Feigenblatt Adams und denkst, ich verstecke mich da lieber vor meinem Scham, ich schäme mich. Aber rück deinen Palmenzweig raus und sagst, ich will Gott anbeten. Ich will die Geschwister, die hier sind, einladen zu mir nach Hause und sie einfach mal kennenlernen, ihre Kultur kennenlernen. Wusstest du, dass das Kulturen alle auf der Welt aus Gottes Hand sind? Die sind kein Produkt irgendwelchen Zufalls hier auf dieser Erde, wo sich Gott denkt, oh nein, was ist das jetzt für eine Kultur? Das mag ich gar nicht, die sind alle so unpünktlich. Nein, das ist Gottes Kultur. Gott liebt diese Menschen. Gott hat diese Kultur geschaffen, um seine Vielfalt aufzuzeigen. Weshalb sage ich denn das? Weshalb komme ich zu diesem Schluss, dass Gott diese Kulturen liebt? Na, da steht's ja. Alle Stämme, alle Völker, Menschen, Sprachen und Kulturen kamen zusammen und haben ihn angebetet. Und ich denke mal, sobald wir Menschen anderer Kultur niedermachen, sie sagen, die sprechen meine Sprache nicht, die halten die Regeln nicht, ich mag nicht, wie sie angekleidet sind, dann hast du einen Babel. Du lebst in Babel. Du lebst nicht im Himmel auf Erden, sondern du baust dein eigenes Reich auf, wo du Grenzen aufzeigst, wo du deine Vision nur siehst. Sie müssen meine Sprache sprechen. Lerne andere Sprachen kennen. Das ist vielleicht auch eine Motivation. So will Gott Einheit durch Vielfalt. Und lass uns deshalb unser Gebet, was wir täglich beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, geheiligt werde dein Name, heißt nämlich ganz was anderes als das, was wir im Deutschen immer so aussprechen. Geheiligt werde dein Name heißt, mach deinen Namen groß in der Welt. Das ist eine Bitte, Vater unser im Himmel, mach deinen Namen groß in dieser Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es ist eine Aufforderung. Gott, mach es, ich will es erleben in dieser ganzen Welt. Und ich will, dass wir gemeinsam Gott anbeten, wie auch jetzt, gehen in diese Lobpreiszeit hinein, mit unseren Geschwistern hier aus unterschiedlichen Hintergründen und wo wir einen Palmzweig in der Hand haben und sagen, ich will den Gott anbeten, den du auch anbetest, egal wie du gerade bist, egal welche Sprache du sprichst. Und so ist es Gottes Traum, und ich glaube, dieses Gottes Traum leben wir hier jeden Sonntag. Und er hat Freude daran, so, ja, mein Volk ist zusammen, meine Ekklesia ist zusammen, und sie lässt sich berufen. Aber einige lassen sich nicht berufen. Und deshalb ist die Frage an dich, wo ist dein Turm zu Babel, der dich aufhält, mit anderen Menschen zu beten, mit anderen Menschen Gott anzubeten, rauszugehen. Vielleicht ist es Angst, vielleicht ist es schlechte Erfahrungen, schlechte Motivation. Wo ist dein Babel? Spreche diesen Turm mit Gott an. Lass diesen Turmbruch zu und lerne seine Motivation mehr und mehr kennen. Dass diese Motivation in dir Fleisch wird, Menschen zu erreichen, sie zu segnen und in Begegnung mit Gott zu führen. Durch dich, durch mich, durch uns als Ekklesia. Und wir werden dann schnell merken, dass unsere eigene Motivation am Ende dann ist, aber das ist etwas Positives. Wenn deine dein Bedarf ausgefüllt ist, nimm Gottes Bedarf für dich an. Was ist dein Wille, Gott? Ich spüre gerade gar keinen Willen, in anderen hineinzugehen. Was ist denn dein Wille? Dann beginnt Gottes Motivation in dir hineinzuwirken. Das ist Enttäuschung. Gott, was ist deine Begeisterung? Gottes Freude kommt in dir hinauf, um die Welt zu erreichen. Und du bist da genau richtig positioniert. Du denkst dich, ich will lieber auf eine Insel hin, Patrick. Das, was du gesagt hast mit der Insel, da will ich, glaube ich, hin. Aber vielleicht, und du bist aber wirklich positioniert und umzingelt von Menschen, die Gott nicht kennen. Vielleicht auf deiner Arbeit ist ein Moslem, dein Kunde praktiziert Buddhismus und jemand anders ist Atheist. Dann bist du da genau richtig. Du bist richtig. Sei da nicht entmutigt. Er hat dich positioniert, um ihn seinen Segen weiterzugeben. Steht auf und lass uns Gott anbeten, zu seiner Ehre und seine Vision für uns nochmal sichtbar zu machen, wie Jesus es gesagt hat. Wir schauen auf das, was der Vater tut. Und jetzt nehmen wir uns eine Zeit und schauen auf den Vater in Jesu Namen.